ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zeit wird Geld. Die Deutschen und das Sparen.
Wenn das Verhältnis der Deutschen zum Sparen eine Ehe wäre, dann wäre heute sozusagen Hochzeitstag, denn der 30. Oktober ist in diesem Jahr der Weltspartag. Vor 100 Jahren wurde der Weltspartag bei einem Sparkassenkongress in Mailand ins Leben gerufen und viele Banken und Sparkassen in Hessen feiern ihn heute mit Gewinnspielen und anderen Aktionen. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer nimmt uns jetzt ein paar Minuten lang mit durch die Jahrzehnte und wir erfahren, wie früher gespart wurde und wie heute gespart wird und dass man sogar ein Lied vom Sparen singen kann.
Sparschweine und Spardosen, oft mit Comicfiguren vorne drauf, haben die Sparkassen zum Weltspartag jahrelang an Kinder verschenkt. Und wenn diese sie gefüllt zurückgebracht haben, haben sie auch dafür in der Regel kleine Geschenke bekommen. Wie Sparen funktioniert, wissen dadurch heute schon die Kleinsten.
Ich habe ein Portemonnaie und da mache ich mein Geld rein.
In der Spardose. Die sieht aus wie ein Buch und da steht mein Name drauf und die habe ich zur Einschulung bekommen.
Das Geld kommt oft noch ganz klassisch auf Sparbuch. Die gab es bereits vor 100 Jahren. Aber der Spargedanke war noch nicht so weit verbreitet, berichtet Thorsten Weber, Historiker beim Sparkassenverband.
Es war ja so, dass nach dem Ersten Weltkrieg und zu Beginn der Weimarer Republik, also so um 1920, es zu einer immer schnelleren Geldentwertung in Deutschland kam. Das Geld hat im Prinzip seinen Wert völlig verloren. Und erst 1923 hat man durch eine Währungsreform es geschafft, diese Inflation zu beenden.
Nachdem ihr Erspartes durch die Inflation futsch war, zögerten die Leute erneut, etwas auf die hohe Kante zu legen. Um die Bevölkerung trotzdem dazu zu bringen, führten die Sparkassen 1924 einen Feiertag des Sparens ein, den sogenannten Weltspartag. Zunächst sparten die Menschen für schlechte Zeiten, später, während der NS-Zeit, wollten sie sich die ersten Wünsche erfüllen, erzählt der Frankfurter Experte für Geldgeschichte Frank Berger.
Die Nazis haben die Menschen sparen lassen, auf den Volkswagen oder auf Urlaubsreisen. Aber da gab es nicht viel von. Am Ende war das Geld angespart und dann wurde es entwertet.
Wieder wurde alles Ersparte durch die Inflation aufgefressen. Dann kam die D-Mark und später der Euro. Das brachte den Sparern mehr finanzielle Sicherheit und dadurch wurden ihre Sparziele immer ambitionierter. So hieß es etwa in einem Werbespot der Sparkassen aus den 60er Jahren.
So ist man immer gut gefahren. Wohlstand und Erfolg durch Sparen.
Und dafür gab es jenseits des Sparbuchs die ersten weiteren Sparprodukte, etwa Sparbriefe, Tagesgeld und Festgeldkonten. Und es gab schließlich ganz neue Geldanlagen wie die sogenannten ETF. Michael Bäumer von der Stiftung Warentest erklärt.
Wenn man langfristig Vermögen aufbauen will, das heißt mindestens 10 Jahre nicht an das Geld muss, dann empfehlen wir einen Sparplan mit einem weltweit anlegenden Aktienfonds, und zwar einem ETF. ETFs richten sich stur nach einem Index und die sind dadurch sehr, sehr günstig.
Wer kurzfristige Verluste an der Börse aussitzen könne, könne über die Jahre eine durchschnittliche Rendite von etwa 7% erzielen. Auch um die zwischenzeitlich wieder anziehende Inflation wettzumachen, legen Sparer ihr Geld heute oft risikoreicher, dafür gewinnbringender an. Aber auch das klassische Sparbuch hat nach Angaben des Sparkassenverbandes 100 Jahre nach Einführung des Weltspartages längst nicht ausgedient.
Anlass, sich darüber gerade heute Gedanken zu machen, über das Verhältnis zwischen den Deutschen und dem Sparen, ist der heutige Weltspartag, der vor 100 Jahren in Mailand aus der Taufe gehoben worden, beim ersten internationalen Sparkassenkongress, der damals stattgefunden hat. Auch wenn sich der Charakter des Weltspartages im Laufe der Zeit gewandelt hat, gibt es doch immer noch Kinder und Jugendliche, die ihre Sparschweine am letzten Oktoberwochenende zur Bank oder zur Sparkasse bringen. Aber wie sieht es insgesamt unter jungen Leuten aus mit dem Sparen? Darüber habe ich heute Morgen mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer gesprochen. Er hat als Mitautor der Studie Jugend in Deutschland von 2023 auch intensiv den Umgang junger Menschen mit Geld erforscht. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle spielt denn das Sparen bei jungen Leuten?
Es gibt grob so drei Typen. Es gibt die Vielsparer, die Nichtsparer und die Ich-kann-nicht-sparen-Menschen. Und diese Nichtsparer und Kann-nicht sind ziemlich stark ausgeprägt. Ungefähr 56% dieser 14- bis 29-Jährigen sparen nichts oder höchstens 10% aktuell.
Diejenigen, die nicht können, da erklärt es sich von selber, warum sie es nicht tun. Warum machen es die anderen, dass sie sich vom Sparen fernhalten?
Das liegt ganz stark an der Prägung durch das Elternhaus, ob man eine Kultur dafür hat. Viele konsumieren auch gerne, haben das Gefühl, ach, die anderen konsumieren doch auch alle, da möchte ich mithalten. Ich habe das Gefühl, ich muss mithalten. Sehr hoch ist mittlerweile auch schon der Stand der Schulden in dieser Altersgruppe. Also das eine ist das Thema Bildung, das andere die Versuchung des Konsums oder eben auch das Mangeln an Einnahmen, die man sparen könnte.
Und wenn junge Leute sparen, wofür sparen sie dann vor allem?
Da gab es eine sehr spannende Umfrage letztens. Ganz hoch im Kurs steht das Thema Reisen oder Konsum. Und da muss man aber auch ehrlich sein, das verändert sich natürlich mit der Lebensphase. Und sobald das Thema, oh, ich habe jetzt eine feste Freundin, wir planen Familie, verändert sich das Sparen doch sehr stark. Da richtet sich das Sparen plötzlich viel weiter auf Zukunftsziele, wie zum Beispiel ein Eigenheim oder meinen Kindern eine gute Zukunft ermöglichen.
Sparen ist ja nur eine Art, mit Geld umzugehen, das man hat. Welche Geldanlagen stehen denn an erster Stelle bei jungen Leuten? Ist es immer noch das gute alte Sparbuch oder das Festgeld oder sind es doch eher die Aktien?
Es sind die Aktien. Es ist an erster Stelle das Aktienportfolio, an zweiter Stelle die ETFs. Erst dann kommen so Dinge wie fürs Haus ansparen oder eben auch das Sparkonto.
Wo beziehen denn junge Leute heutzutage ihr Wissen über Geld und alles, was damit zusammenhängt? Bekommen sie es zumindest in Grundzügen in der Schule vermittelt?
Nein, das ist aber auch im Lehrplan bislang nicht wirklich vorgesehen. Und an der Stelle auch, das ist eine der größten Kritiken am Bildungssystem, dass es für das, was heutzutage eine gute Zukunft ausmacht, nicht mehr ausreichend vorbereitet. Wo sie dann aber suchen, also in diesem Bildungsvakuum, das füllen häufig sogenannte Finfluencer, also Influencer, die sich auf Finanzthemen spezialisieren. Und da gibt es übrigens auch Frauen, also Finfluencerinnen gibt es natürlich auch, die ein gewisses Vertrauen von jungen Menschen bekommen und informieren. Das machen einige sehr gut, aber hier gilt es natürlich auch vorsichtig zu sein, weil manche haben natürlich ihr eigenes Geschäftsmodell, vertraue mir und lege so an, wie ich es tue oder zahle mir für meine Beratung und dann wirst du total schnell erfolgreich. Und da gibt es natürlich auch Scharlatane. Tatsächlich wäre es interessant, dass wir sowas wie ein Planspielbörse umfassender hätten und wirklich auch alle Menschen mit erreichen, weil es sonst vom Elternhaus abhängt oder der eigenen Bubble, ob diese Bildung geschieht oder nicht.
Wie kann man denn junge Menschen in die Lage versetzen, zu unterscheiden bei den Finfluencerinnen und Finfluencern, was das Seriöse und was das Nicht-Seriöse angeht?
Ja, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen als Gesellschaft darüber sprechen, was ist wichtige und richtige Information. Und genauso wie wir es bei Nahrungsmitteln geschafft haben, dass man erkennen kann, ist diese Nahrung gut für mich oder nicht, können wir hier natürlich auch kategorisieren und schauen, wie stark sind diese Finfluencer von Zahlungen abhängig von Werbepartnern. Wie gut sind sie informiert? Wie qualitativ hochwertig sind die Beiträge?
Ach, ich fand das ja als Kind immer toll. Da bist du am Weltspartag mit deiner Spardose zur Bank gelaufen und hast dein Kleingeld geschreppels an den Schalter gebracht. Und dann wurde das schön gerollt und gezählt. Und zur Belohnung sozusagen fürs Sparen gab es dann zum Beispiel eine neue Spardose. Was mir nicht klar war, wie lange es den Weltspartag schon gibt. Der wird heute 100 Jahre alt. Nur geschenkt bekommt man in Hessen jedenfalls fürs Sparen nichts mehr. Manche Banken und Sparkassen rücken für das anvertraute Geld nur mickrige Zinsen raus. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der FMH Finanzberatung. Ursula Meyer hat die Einzelheiten.
Bei der Volksbank Brand-Oberndorf gibt es fürs Sparen fast nichts. Die kleine Genossenschaftsbank aus dem Lahn-Dill-Kreis zahlt fürs Geld auf dem Tagesgeldkonto gerade einmal 0,01%. Warum? Dazu will sie sich auf Anfrage bislang nicht äußern. Nicht viel mehr gibt es bei der Kreissparkasse Gelnhausen, nämlich 0,05%. In Hessen zählen die beiden zu den Geldhäusern mit den geringsten Sparzinsen. Das hat eine aktuelle Auswertung von FMH Finanzberatung ergeben, unter insgesamt 60 hessischen Finanzinstituten. Der Gründer der Beratungsfirma Max Herbst sagt:
Die regionalen Banken, Sparkassen, Volksbanken, gehören schon zu den knausrigsten Banken in Hessen, aber auch bundesweit.
Auch unter den regionalen Instituten gibt es positive Beispiele. Die Raiffeisenbank im Hochtaunus etwa bietet ganze 2,7%. Im Durchschnitt gibt es etwa 0,5% Zinsen fürs Tagesgeld, an das Verbraucher also jederzeit können. Legen Sie das Geld dagegen über einen längeren Zeitraum an, werden für solches Festgeld im Schnitt immerhin um die 2% Zinsen fällig.
Trotzdem kritisiert der Experte für Geldanlagen Max Herbst.
Wenn man dann noch überlegt, dass die Banken, die Sparkassen und Volksbanken ebenso das ganze Geld, was am Tagesgeld und Festgeld liegt, wieder bei der EZB anlegen können und dafür 3% Zinsen bekommen, dann sagt man, wow, wo ist das ganze Geld geblieben?
Das Ganze dürfte für etliche Geldhäuser lukrativ sein. Das legt auch das letzte Ergebnis der Sparkassen aus Hessen und Thüringen nahe. Die 48 Institute hatten im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren, einen Gewinn nach Steuern von rund 516 Millionen Euro. Dabei bekommen manche Bankkunden durchaus höhere Sparzinsen, eher bei den bundesweit tätigen Banken mit Sitz in Hessen, zum Beispiel bei Direktbanken wie der ING aus Frankfurt. Pressesprecher Alexander Baumgart.
Aktuell bieten wir 3,3% Zinsen pro Jahr aufs Tagesgeld für 4 Monate.
So wie hier gibt es oft Angebote speziell für neue Kunden, die allerdings nach mehreren Monaten auslaufen. Danach sind die Konditionen in der Regel deutlich schlechter. Dennoch empfiehlt Hans-Peter Burkhoff, Bankenexperte der Universität Hohenheim.
Die Banken sind natürlich in der Marktwirtschaft frei, die Zinsen zu setzen, weil das ist einfach ihr Angebot und der Kunde hat die Freiheit, darauf einzugehen oder eben nicht. In Deutschland haben wir einen relativ intensiven Wettbewerb, wir haben viele Alternativen. Ich würde mir wünschen, dass die Kunden das ausnutzen und tatsächlich auch die Alternativen nutzen.
Warum also auf der Suche nach Zinsen nicht von einer Bank zur anderen wechseln? So ein Kontowechsel geht mittlerweile digital und relativ einfach. Von Tagesgeldkonten über Aktien bis hin zu Indexfonds gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, ein Vermögen anzusparen. Bei ihren Anlageentscheidungen vertrauen vor allem junge Menschen mittlerweile zunehmend auf sogenannte Finfluencer in den sozialen Medien. Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg sagt,
wie man als Verbraucher rausfinden soll, wer jetzt hier seriös ist und wer nicht, das ist manchmal durchaus sehr schwierig.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen BaFin warnt, viele junge Sparer wüssten gar nicht, dass Finfluencer für ihre Empfehlungen häufig bezahlt werden würden, sodass diese Form der Anlageberatung nicht völlig unabhängig sei.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Oder wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Es gibt viele solcher Redewendungen, die vielleicht einiges aussagen über das Verhältnis der Deutschen zum Geld. Fest steht, insgesamt und im Durchschnitt sind die Deutschen von jeher besonders fleißige Sparer. Und heute ist wieder so ein Tag, der darauf aufmerksam macht. Der Weltspartag. Und der hat heute sogar einen runden Geburtstag, denn vor genau 100 Jahren, am 30. Oktober 1924, wurde er in Mailand ins Leben gerufen. Vor der Sendung habe ich mit Professor Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld die Gesellschaft spaltet. Herr Professor Fratscher, Geld oder Leben, wofür haben Sie sich denn entschieden?
Naja, das ist ein bisschen eine rhetorische Frage. Ich hoffe fürs Leben. Und der Titel soll sagen, wir sollten uns darauf fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben. Und sparen, und das klingt erst einmal paradox. Sparen heißt, dass es mir heute nicht so gut geht, wie es mir gehen könnte. Denn sparen heißt, ich habe Geld, ich habe etwas, was ich heute nicht nutze, um mir etwas zu gönnen, um meinen Lebensstandard zu steigern, um es mir gut gehen zu lassen. Ich lege es zurück in der Hoffnung, dass ich dann in der Zukunft noch mehr Nutzen aus diesen Ersparnissen rausziehe. Und das ist natürlich immer eine Wette auf die Zukunft, ob sich das wirklich rechnet, dass ich dann diese Ersparnisse zurückbekomme und dass ich sie dann auch in der Zukunft noch besser nutzen kann, als ich sie heute nutzen kann.
Sie sagen, man legt Geld zurück, das man jetzt nicht nutzt. Ja, aber es kann ja vielleicht auch Geld sein, das man jetzt gar nicht unbedingt braucht. Was spricht dann dagegen, es zurückzulegen?
Natürlich ist es immer eine Abwägung und es ist ja richtig, in vielen Situationen Geld zurückzulegen. Also sprich, fürs Alter vorzusorgen, für irgendwelche Krisen oder Eventualitäten. Vielleicht brauche ich auch eine größere Anschaffung, wo ich sage, das möchte ich mir nicht über einen Kredit finanzieren. Aber ganz viele Entscheidungen in unserem Leben, da müssen wir zuerst einmal in die Schulden gehen, bevor wir die Früchte unseres Erfolgs ernten können. Nehmen Sie jedes Unternehmen. Es wird kaum ein Unternehmen geben, das loslegt und sagt, so, jetzt erwirtschafte ich erstmal Überschüsse und aus diesen Überschüssen finanziere ich dann Investitionen und dann wachse ich. Sondern als Unternehmen steht am Anfang meistens erstmal ein Kredit, zu sagen, ich brauche einen Kredit, um Maschinen zu kaufen, um Einrichtungen zu haben, um Vorleistungen zu erwerben, um dann das zu produzieren, was ich brauche. Wir müssen verstehen, Sparen und Schulden sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie können nur 100 Euro sparen und beispielsweise auf dem Sparkonto anlegen, wenn es auf der anderen Seite jemand gibt, der diese 100 Euro nimmt und sagt, dies nehme ich als Schulden auf, weil ich einen sinnvollen Zweck habe, um dieses Geld zu nutzen. Und deshalb ist Sparen per se weder gut noch schlecht, genauso wie Schulden per se weder gut noch schlecht ist. Die Frage ist immer, wofür, für welchen Zweck?
Sie haben gerade gesagt, dass Schuldenmachen dazugehört bei Unternehmen, dass sie sonst auch nichts erwirtschaften können, wenn sie nicht vorher was investieren und dafür Schulden machen. Aber was für Unternehmen gut ist, das muss ja nicht unbedingt auch für Privatleute gut sein. Und viele Menschen haben eine tief verwurzelte Abneigung, die sich ja vielleicht auch in der gesetzlich verankerten Schuldenbremse widerspiegelt. Schulden muss man ja irgendwann zurückzahlen. Und da machen sich viele von uns Sorgen, dass sie das vielleicht nicht können zum gegebenen Zeitpunkt.
Ja. Absolut. Und deshalb ist immer die Frage, wofür nutze ich diese Schulden? Das ist die entscheidende Frage. Wenn Sie mir sagen, Sie haben 100.000 Euro Schulden, ist das gut oder schlecht? Das weiß ich nicht. Die Frage dann an Sie wäre, wofür haben Sie denn die 100.000 Euro genutzt? Wenn Sie mir sagen, naja, Sie haben 2.000 Euro im Monatseinkommen, also sehr wenig, und Sie haben das Geld im Spielcasino verzockt, dann würde ich sagen, ich hoffe, Sie hatten Spaß im Spielcasino, aber jetzt haben Sie wirklich ein Problem, weil das ist eine ganze Menge Schulden. Sie haben wenig Einkommen und da werden Sie lange dran arbeiten, um das wieder zurückzuzahlen. Wenn Sie mir aber sagen, Sie haben sich vor 5 Jahren dafür eine Eigentumswohnung gekauft für 200.000 oder 300.000, jetzt haben Sie noch 100.000 Euro an Verbindlichkeiten, an Schulden, den Rest haben Sie zurückgezahlt und der Wert der Wohnung hat sogar zugenommen, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Das sind die 100.000 Euro besten Schulden, die Sie machen konnten, weil Sie nicht nur mittlerweile einen Wert haben, einen Vermögenswert im Gegenzug, sondern dieser Wert auch noch sich gesteigert hat. Das sind gute Schulden.
Und die andere Seite der Medaille, wie Sie eben gesagt haben, das Sparen, wann wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht? Unter welchen Voraussetzungen und Umständen?
Sparen ist immer die Frage, was brauchen Sie heute und was brauchen Sie in der Zukunft? Und auch jetzt über das Leben eines Menschen gibt es den normalen Lebenszyklus. Als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener spart man eigentlich ja nicht, sondern man ist von den Eltern abhängig in der Regel, die für einen etwas zahlen. Und dann hat man hoffentlich eine gute Ausbildung, kriegt hoffentlich eine gute Arbeit, kann gut Geld verdienen. Und dann haben die meisten, so wenn sie in ihren 40ern sind, in ihren 50ern sind, das maximale Leistungsfähigkeit, ein gutes Einkommen, können öffentlich Schulden bedienen, vielleicht das Eigenheim, das sie mit 30 mit der Familiengründung erworben haben, dann diese Schulden bedienen und Vermögen aufbauen, damit sie dann, wenn sie in Ruhestand gehen, mit Mitte 60 sagen, okay, jetzt habe ich was zurückgelegt, davon kann ich jetzt die nächsten 20, 25 Jahre gut leben. Und das ist der normale Lebenszyklus. Also die kurze Antwort ist, die meisten Menschen sparen im mittleren Alter dann, wenn sie die maximale wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben, gut verdienen, vergangene Schulden zurückzahlen können und eben dann auch fürs Alter vorsorgen können. Das ist typischerweise, was Menschen machen und was auch klug ist. Denn im Alter ist es ja so, man will seinen Lebensstandard halten. Wenn man nicht mehr arbeitet, muss man letztlich von den Einkünften der eigenen Ersparnis und natürlich von der gesetzlichen Rente und anderen Leistungen leben, die man erhält.
Wie man am besten sparen kann, solche Tipps sind auch gerade in chinesischen Online-Netzwerken angesagt. Da gibt es zum Beispiel Posts, wie man es schafft, möglichst wenig Geld fürs Essen auszugeben. Vor allem viele junge Menschen in China wird es im Geldbeutel knapp. Die chinesische Wirtschaft schwächelt, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch und es macht sich bemerkbar. Während vorherige Generationen in China von einem immensen Wirtschaftswachstum profitiert haben, gilt das Wohlstandsversprechen für die junge Generation eben nicht mehr.
Heute mache ich eine Challenge, an einem Tag in Shanghai nur 10 Yuan fürs Essen auszugeben, sagt ein Influencer in einem Video im chinesischen Online-Netzwerk Xiaohongshu. 10 Yuan sind umgerechnet etwa 1,30 Euro. 12 Cent davon gibt er fürs Frühstück aus, 4 kleine Eierküchlein. Sein Mittagessen kocht er selbst. Die Zutaten auf einem Gemüsemarkt kosten etwa 80 Cent. Fürs Abendessen bleibt kaum etwas übrig. In einem Restaurant bekommt er noch eine Schale gekochtes Gemüse und isst den Reis, der vom Mittagessen übrig geblieben ist. Die Videos über Extremsparen in den chinesischen Online-Netzwerken werden häufig geklickt und treffen einen Nerv bei jungen Menschen in China. Seit der Corona-Pandemie erholt sich die chinesische Wirtschaft nur schleppend. Der Inlandskonsum ist schwach. Die Menschen sparen lieber Geld, als es auszugeben. Das Wirtschaftswachstum hat sich verlangsamt und außerdem gibt es weniger Jobs für junge Menschen, erzählt der 34-jährige Bi Ang in Shanghai. Die Jugendarbeitslosigkeit in China ist hoch. Offiziellen Angaben zufolge lag sie zuletzt bei knapp 18%. Die Dunkelziffer ist nach Schätzungen noch höher. Bi Ang schaut heute mehr auf sein Geld als noch vor ein paar Jahren. Seit 2 Jahren mache ich es so. Wenn ich alleine esse, dann esse ich einfach, was ich zu Hause habe, anstatt ins Restaurant zu gehen oder Essen beim Lieferdienst zu bestellen. Außerdem schaue ich auch online nach Rabattaktionen. Immer mehr junge Menschen nutzen auch Gemeinschaftskantinen wie diese in Shanghai. Das sind Restaurants, die vom Staat subventioniert sind und günstigere Mahlzeiten anbieten. Seit 2 Jahren beobachtet die 30-jährige Jia Yi, dass es immer mehr solcher Kantinen gibt. Viele Kantinen bieten jetzt auch Lieferungen an. Viele meiner Freunde bestellen jetzt dort ihr Essen. Sie würden insgesamt weniger Kleidung kaufen und weniger fürs Essen ausgeben. Sie selbst habe früher umgerechnet um die 10 Euro fürs Mittagessen ausgegeben. Jetzt nur noch halb so viel, weil sie eher darauf achte, wo sie einkauft. Auch für Kaffee wählt sie nun günstigere Kaffeeläden aus. Es müsse nicht immer der teuerste sein. Der 21-jährige Wang Zhi ist vor kurzem erst nach Shanghai gezogen. Ein Traum für viele junge Menschen, sich das leisten zu können. Die Mieten in der modernen und internationalen Millionenstadt sind hoch. Wang Zhi hat gerade seinen Hochschulabschluss in Architektur gemacht. Doch auf dem chinesischen Arbeitsmarkt hat er als Architekt keinen Job gefunden. Er ist nicht der Einzige. Für die knapp 12 Millionen Hochschulabsolventen jedes Jahr gibt es nicht genügend Jobs. Ich habe dann versucht, mich als Bedienung in einem Hotpot-Restaurant zu bewerben und als Verkäufer. Und jetzt bin ich Basketballtrainer. Etwas mehr als 500 Euro verdient er nun und muss davon auch die Wohnungsmiete in Shanghai bezahlen. Gespart wird meist beim Essen. Rabattaktionen online, aber auch in Supermärkten sind daher bei jungen Menschen beliebt. In diesem Discounter gibt es ab 3 Uhr nachmittags reduzierte Preise auf Fertiggerichte im Kühlregal. Sie haben Rabatte für eine begrenzte Zeit auf Waren, die bald ablaufen. Aber wir sind sicher, dass wir sie noch heute essen können. Deshalb kaufen wir sie. Erzählt dieser 30-jährige Familienvater. Als die Wirtschaft noch gut lief, da war ich alleinstehend. Ich war noch nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Aber jetzt habe ich ein Kind, ein zweites ist auf dem Weg. Und die wirtschaftliche Lage ist schlechter. Also achte ich bewusster auf mein Geld.
Die Sparsamkeit der jungen Menschen in China und was die dagegen tun, dass das Geld knapp wird, hat uns Eva Lambi-Schmidt in Shanghai geschildert. Vielleicht gibt es auch ein bisschen was zum Lernen in Sachen Nachhaltigkeit. Zum Weltspartag heute. Deshalb haben wir das Thema in HR Info heute Zeit wird Geld, die Deutschen und das Sparen genannt.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.